Stern Crime Stories. Der Podcast über wahre Verbrechen. Fesselnde, hervorragend und sensibel erzählte Geschichten von Stern Crime. Silver Fox 51. In Chatrooms lernte er Männer kennen. Er war der Letzte, der sie lebend sah. Von Antje Joel. Andrew Kinsman ist dann einfach weg. Verschwindet am Montag, den 26. Juni 2017, in der Nähe des Gay Village, Torontos Schwulenviertel. Es ist der Tag nach der Pride Parade. Freunde sehen ihn zuletzt um 14 Uhr in der Nähe seines Apartments. Etwa zur gleichen Zeit schickt er einer Freundin eine SMS. Dann nichts mehr. Kinsman, 49 Jahre alt, ein zuverlässiger, von Klienten und Kollegen geschätzter Mitarbeiter des Toronto HIV Legal Network, kommt nicht mehr zu den Verabredungen mit Klienten, nicht zu den Treffen mit Mitarbeitern, er geht nicht mehr ans Telefon, beantwortet keine SMS. Zwei Tage nach Kinsmans Verschwinden verschaffen sich Freunde von ihm Zugang zu seinem Apartment. Sie finden seine geliebte alte Katze. Allein, ohne Fressen, ohne Wasser. Er hätte seine 17-jährige Katze nie im Leben ohne Futter und Wasser zurückgelassen, sagt seine Schwester Patricia später in einem Interview. Er war der Hausmeister seines Apartmentblocks. Als er am Mittwoch den Müll nicht rausgebracht hatte, wusste ich Bescheid. Seine Freunde melden ihn auf der Polizeidienststelle der 51st Division als vermisst. Dass er nicht ans Telefon gehe, nicht zurück, Texte sei völlig untypisch, erklären sie den Beamten, höchst besorgniserregend, und er ist die verlassene Katze und überhaupt. Andrew brauche dringend seine HIV-Medikamente. Die Beamten durchsuchen Kinsmans Wohnung. Sie ist aufgeräumt, die Medikamente sind nicht zu finden. Dann rufen sie die Krankenhäuser an. Kein Andrew Kinsman, nirgends. Der Beamte, der das Formular für die Vermisstenmeldung ausfüllt, notiert niedrige Dringlichkeit. 4 Jahre später wird die pensionierte Richterin Gloria Epstein, Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Missing and Missed, zum Umgang der Polizei mit Vermisstenfällen schreiben: Kein Beamter hätte Kinsmans Verschwinden vernünftigerweise als niedrige Dringlichkeit einstufen können. Schon gar nicht vor dem Hintergrund der seinerzeit ungelösten Vermisstenfälle im Bezirk der 51st Division. Andrew Kinsman war nicht der einzige aus dem Umfeld des Gay Village, der in den Jahren zwischen 2010 und 2017 verschwand. Ignorieren, abweisen, abwerten. Diese Worte beschreiben präzise, wie die Polizei auf die vermissten Meldungen in unserer Nachbarschaft reagiert hat. So und ähnlich wüten Bewohner des Gay Village später. Ihr Vorwurf? Die Polizei habe dem Verschwinden der Männer wenig Aufmerksamkeit gezollt, weil sie waren, wer sie waren, die meisten von ihnen dunkelhäutig, als Flüchtlinge nach Kanada gekommen, schwul, manche offen, andere verdeckt und einige mit psychischen Problemen, die der Druck eines Doppellebens mit sich bringen kann. Im September 2010 verschwindet der 40-jährige Skandaray Navaratnam, Skanda. Zuletzt gesehen wurde er im Gay Village. Skanda, das zweitälteste von 4 Kindern, ist vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka nach Kanada geflohen, in der Hoffnung, seine alternden Eltern in Sri Lanka unterstützen zu können. Er schickt Geld, wann immer er kann, und hofft, in Kanada als der leben zu können, der er ist. Munter und zugewandt, ein leidenschaftlicher Tänzer, hervorragender Sänger und talentierter Geschichtenerzähler. Unschlagbar im Scrabble. Er liebt Gärtner, die Natur und Männer. Im Sommer 2010 adoptiert Skanda Navaratnam einen Hund. Über Wochen spricht er von nichts anderem als dem Welpen, er nimmt ihn überall mit hin. Dann ist Skanda Navaratnam plötzlich weg. Freunde melden ihn auf dem Revier der 51st Division als vermisst. Sie hängen Suchplakate im Village auf. Am 23. September meldet sich ein Zeuge bei der Polizei. Er erinnert sich, Skanda am 6. September gesehen zu haben, wie er den Nachtclub Zippers in Begleitung von zwei Unbekannten verlassen habe. Es ist das letzte Mal, dass jemand Skanda Navaratnam gesehen hat. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass er weg ist, er ging öfter campen oder verzog sich in die Hütte von Freunden. Einmal verschwand er, der gern meditiert, in ein buddhistisches Kloster in Niagara Falls. Aber etwas sei anders als sonst, sagen seine Freunde der Polizei. Skanda habe seinen über alles geliebten Hund zurückgelassen, allein, ohne sich um eine Betreuung für ihn zu kümmern. Einer der Polizeibeamten, die mit den Ermittlungen zu Skanda Navaratnams Verschwinden betraut sind, notiert das Zurücklassen des Welpen als Red Flag, als ein erhöhtes Risiko, dass Navaratnam etwas zugestoßen ist. Unglücklicherweise erhöhte das nicht die Dringlichkeit, mit der der Fall bearbeitet wurde, stellt Richterin Gloria Epstein, die die Vorwürfe gegen die Polizei untersuchte, später in ihrem Bericht fest. Die Beamten beschlagnahmen Navaratnams Laptop. Sie fragen in Krankenhäusern, Gefängnissen und Leichenhallen nach. Sie nehmen sich die Aufnahmen der Überwachungskameras aus dem Village vor. Sie durchsuchen Parks mit Kadaverhunden und finden keine Spur. Die Ermittler stellen die Suche ein. Erst 7 Jahre später werden sie einem E-Mail-Wechsel auf dem beschlagnahmten Laptop die Aufmerksamkeit widmen, die er verdient hätte. Es geht um Sex. Der E-Mail-Partner heißt Bruce MacArthur. 9 Jahre zuvor, am 31. Oktober 2001, hat sich dieser Bruce MacArthur der Polizei in Toronto gestellt. Er sagte, er habe gerade einen Mann in dessen Apartmenthaus im Gay Village mit einem Metallrohr niedergeschlagen. Sicher, suchen Sie schon nach mir. Er habe einen Blackout erlitten, könne sich nicht an die Tat erinnern. Warum und wie? Ja, er wisse es nicht. Er könne sich den Angriff nur als Folge der epileptischen Anfälle erklären, unter denen er immer mal wieder leide. Das Opfer des Angriffs? Der 36-jährige Mark Henderson. Henderson war kurz nach Mittag nach Hause gekommen. Er hatte gerade den Flur des Apartmenthauses betreten, als er MacArthur auf die Eingangstür zugehen sah. Die beiden Männer kannten sich flüchtig. Henderson dachte, dass MacArthur jemanden im Haus besuchen wolle, darum hielt er ihm die Tür auf, bevor er zu seinem Apartment ging. »Ich wollte gerade aufschließen, als ich einen furchtbaren Schlag fühlte«, erzählte Henderson später in einem Fernsehinterview. »Ich drehte mich um und sah ihn, wie er ein Metallrohr über seinem Kopf schwang.« MacArthur schlug wieder und wieder auf Hendersons Kopf ein. Henderson spürte, wie sein Schädelknochen aufsprang, wie Blut und Hirnwasser sein Gesicht hinunterliefen. Er war ausgebildeter Krankenpfleger und wusste, er würde jeden Augenblick das Bewusstsein verlieren. Er schaffte es, in sein Apartment zu stolpern und den Notruf zu wählen. Der Angreifer lief weg. Vor Gericht im Januar 2003 blieb Bruce MacArthur bei seiner Aussage, er habe keine Erinnerung an die Tat. Aber er sei bereit, die volle Verantwortung für das, was er getan habe, zu übernehmen. Darum lehne er auch jede Verteidigung dafür ab. Er habe niemanden mit dem Metallrohr angreifen wollen, beteuerte er. Er habe es nur zum Selbstschutz bei sich gehabt, gegen gefährliches Straßenvolk im Village, das ihm schon ein paar Mal in die Quere gekommen sei. MacArthur gab bereitwillig eine DNA-Probe ab. Die Staatsanwaltschaft und der Richter glaubten ihm und schlossen sich der Forderung des Pflichtverteidigers an, bedingte Verurteilung zu 2 Jahren. Anschließend 3 Jahre Bewährung, in denen MacArthur ein bestimmtes Areal in der Stadt nicht betreten darf, einschließlich des Gay Village. 2014 gesteht ein Richter MacArthur zu, dass die Öffentlichkeit in Zukunft keinen Einblick mehr in seinen Eintrag im Strafregister hat. Zugang zu den Informationen zu seiner Verurteilung, zu deren Hintergründen und seinem DNA-Profil haben nur noch Justiz und Polizei. Karen Fraser, 76 Jahre alt, hat bis heute Mühe, den Bruce, den sie 15 Jahre lang kannte, mit dem Bruce in Einklang zu bringen, der es im Januar 2018 weltweit in die Schlagzeilen brachte. Der Bruce, den sie kannte, war der Pflanzenliebhaber und ihr Landschaftsgärtner, der sie früh morgens um 4 Uhr abholte, um mit ihr zu einer mehrere Autostunden entfernten Blumenauktion zu fahren. »Wir haben uns blendend unterhalten«, sagt sie im Gespräch, »das 5 Stunden dauern wird.« Karen Fraser glaubt nicht, dass es möglich ist, mit dieser Sache abzuschließen, geschweige denn, dass es richtig wäre. Das waren Menschen. 2 der Ermordeten habe ich gekannt. Der Mann dagegen, den sie 15 Jahre geglaubt hatte zu kennen, habe nie existiert. Ein übergewichtiger Mann in den 50ern, dessen kaputte Knie häufig schmerzten und dem sie den Schlüssel zu ihrem Haus gegeben hatte. Damit er, auch wenn wir in unserem Ferienhaus waren, nach der Arbeit im Garten den Waschraum benutzen konnte. Er war ein geselliger Gastgeber, der sie und ihren Partner Ron Smith zu einer Weihnachtsfeier in sein Apartment eingeladen hatte. Bruce war ein exzellenter Koch, sagt sie. Karen Fraser sah Bruce MacArthur während der Gartensaison mehrmals täglich. Er ging auf ihrem Grundstück ein und aus. Sie hatte ihm im Austausch für seine Arbeit ihre Garage zur Verfügung gestellt, als dringend benötigten Unterstellplatz für seine Werkzeuge, Pflanzenerde, Dünger und seine teils riesigen Blumenkübel. Bruce hatte eine Menge Kunden, sagt Fraser. Er brauchte eine Menge Gerät, eine Menge Platz. Da war nichts, sagt sie, was sie hätte erahnen lassen müssen, wofür. Dass ihr ein Hinweis auf den anderen Bruce hätte sein müssen, Bruce Nummer 2, wie Karen Fraser ihn heute nennt. Den kann sie auch rückblickend nicht in ihrem Bruce erkennen. Ich habe Bruce Nummer 1 niemals je zornig oder auch nur wütend gesehen. Er war immer freundlich, ein sehr sanfter und zuvorkommender Mann. Nichts hätte Karen Fraser auch nur annähernd vorbereiten können auf das, was die Polizei Anfang 2018 in ihrer Garage und in ihrem Garten finden sollte. Bruce MacArthur wurde 1951 in Lindsay, Ontario, geboren und wuchs auf der Farm seiner Eltern auf. Er hatte eine ältere Schwester. Seine Eltern nahmen regelmäßig Pflegekinder aus dem Raum Toronto auf. Es war Bruce' Job, sie in die Farmarbeit einzuweisen, eine Aufgabe, die er hasste. Er war überzeugt, dass der Vater ihn auf diese Weise zur Farmarbeit einteilte, um ihn zu einem echten Mann zu machen. Schulkollegen beschreiben MacArthur als unauffällig, als einen, der niemals Ärger machte, einen Streber. Sein Highschool-Abschluss war dennoch mittelmäßig. Im Anschluss besuchte er noch einen Business-Kurs. In der Highschool lernte er auch seine spätere Frau Janice kennen. Sie zogen Anfang der 70er in Toronto in ein Apartment-Hochhaus. MacArthur arbeitete zunächst als Verkäufer, dann als Vertreter. 1979 zogen sie, mittlerweile verheiratet, in einen Vorort von Oshawa, etwa 60 Kilometer von Toronto entfernt. Ihre beiden Kinder wurden dort geboren und wuchsen in Oshawa auf. Dass er schwul war, hielt Bruce MacArthur vor seiner Familie, Kollegen und Freunden über Jahrzehnte geheim. Um sich mit Männern zu treffen, nutzte er die neu aufkommenden Internet-Chatrooms. Ab Anfang der 90er Jahre hatte er regelmäßig Affären mit Männern und keinen Sex mehr mit seiner Frau. Irgendwann Mitte der 90er Jahre, als er sich in seinem Schwulsein wohler zu fühlen begann, weihte er seine Familie ein. Janice und die Kinder waren geschockt, aber zunächst blieb die Familie zusammen. 1997 zog Bruce MacArthur schließlich aus und in ein Apartment in Thorncliffe, Toronto. Er wollte seinen Freiraum, wollte Männer mit nach Hause bringen können. Kurz nach seinem Auszug traf er einen Mann mit einer ähnlichen Geschichte. Auch der hatte sich spät seiner Familie offenbart. Die beiden zogen zusammen und blieben Mitbewohner auch, nachdem ihre Beziehung zu Ende war. 1999 traf Bruce MacArthur einen anderen Mann, mit dem er schließlich eine sexuelle Beziehung einging, Skandarai Navaratnam. So wird sich Navaratnams Freund Kevin Nash später gegenüber der Presse erinnern. Bisweilen habe Skandar für MacArthur als Gärtner gearbeitet. Ein anderer Freund, Jean-Guy Cloutier, erinnerte sich, dass Skandar ihm MacArthur Jahre später vorstellte, 2008 oder 2009, als jemanden, den er kenne. Offenbar waren Navaratnam und MacArthur über all die Jahre in Kontakt geblieben. Am 30. Dezember 2010, knapp 4 Monate nach Navaratnams Verschwinden, meldet auf dem Polizeirevier in Peel, einem Bezirk außerhalb Torontos, ein Mann seinen Cousin als vermisst. Der Cousin, Adul Basir, Basir Faizi, habe am Vorabend seine Frau angerufen und gesagt, er komme später als sonst von der Arbeit heim, er gehe noch mit einem Kollegen aus. Als seine Frau ihn nach Mitternacht angerufen habe, sei Basir nicht ans Telefon gegangen. Basir Faizi, in Afghanistan geboren und aufgewachsen, war nach Kanada geflüchtet, verheiratet und hatte 2 Töchter. Er hofft, hier seine andere Seite leben zu können. An den Abenden im Gay Village, die er seiner Frau verheimlicht, kann er der schwule Basir sein. Er ist schnell Stammgast im Nachtclub Zippers, in der Black Eagle Bar und der schwulen Sauna Steamworks. Auf seinem Computer findet die Polizei Hinweise auf Faizis Doppelleben. Ein paar Tage später sein Auto, verlassen, unweit des Gay Village. Die Beamten bitten seine Frau aufs Revier und erzählen ihr, was sie mittlerweile wissen. An jenem Abend, an dem ihr Mann sie anrief, war er im Village unterwegs. Er war zunächst in der Black Eagle Bar, traf dort einen Freund und ging mit ihm ins Steamworks. Zuletzt gesehen wurde Basir Faizi, als er das Steamworks verließ. Die Beamten vermuten, er habe seine Familie verlassen für einen Mann. Am 25. Oktober 2015 wird Majid Hamid Kayan, 58 Jahre alt, geschieden, Vater 2 Kinder, als vermisst gemeldet. Ein Nachbar hatte Hamid 7 Tage zuvor zuletzt gesehen, als Hamid ihn besuchte. Irgendwann habe Hamid auf seine Armbanduhr geblickt und gesagt, oh, ich muss gehen, ich komme später wieder, aber er kam nicht wieder. Hamid Kayan ist mit seiner Familie im Jahr 2000 aus Afghanistan nach Kanada gekommen. 2 Jahre darauf lassen Hamid Kayan und seine Frau sich scheiden. Amin ist als Sohn eines Geistlichen in einem streng muslimischen Haushalt aufgewachsen. Als schwuler Muslim fühlt er sich von jeher missverstanden. Ungehörig in jedem Sinne. Gegenüber seinen Freunden klagt er oft über den Rassismus, über den systemischen Schwulenhass. Beides, so sagt er, mache es ihm unmöglich, offen als schwuler Mann zu leben. Er fühlt sich gezwungen, im Closed zu bleiben, seine Neigung, sein Selbst zu verstecken, wenigstens zeitweise. Dass er immer wieder verleugnen muss, wer er ist, belastet ihn. Nach seiner Scheidung zieht er ins Village und wird den Bewohnern eine vertraute Erscheinung. Hamid, wie er mit Freunden auf der Church Street spricht, ein breites Lächeln auf dem Gesicht. Hamid, der gern und gut singt, Lieder aus alten Filmen in Farsi und auf Englisch. Hamid, der auf den Straßen im Village öfter auch mal in traditioneller afghanischer Kleidung flaniert, stolz auf seine Herkunft. Zu seinen Kindern hält er auch nach der Scheidung Kontakt. An jenem 25. Oktober, dem Tag der vermissten Meldung, findet der Sohn die Wohnung des Vaters verlassen vor, dessen Ziervögel auf dem Käfigboden verhungert. Ein Warnsignal, Anzeichen für ein erhöhtes Verbrechensrisiko, wie schon bei Skandar Navaratnam. Und wie bei Navaratnam sieht die Polizei keine Dringlichkeit bei den Ermittlungen geboten. Anfang November 2013 erhalten die Beamten der 51st Division über Interpol einen Hinweis von der Polizei in Bern. Der Tipp kam von einem Typen namens Markus Dubach, der in einem Fetischforum für Kannibalismus war, sagt Detective Hank Itzinger, der erst die Ermittlungen zu den vermissten Skandar Navaratnam, Abdulbasir Faizi und Majid Kayan leitete. Später die Mordkommission zu MacArthur. Das Fetischforum für Kannibalen oder solche, die behaupten, Kannibalen zu sein, gehört zur Internetseite Zambian Meat. Dieser Dubach ruft also die Polizei in der Schweiz an und sagt, ich chatte da mit diesem Kerl, John Jacobs, der ist in der Gegend von Toronto und er hat mir erzählt, er hat einen braunhäutigen Typen aus Torontos Gay Village getötet und gegessen. Dubach hatte dann im Internet recherchiert und war auf die Nachrichten von Skandar Navaratnams Verschwinden gestoßen. Also glaubt er, dass der das Opfer ist, sagt Itzenga. Doch am selben Tag ruft ein Detective der 51st Division in der Schweiz an. Ist das mit dem Kannibalen ein Witz? Auf keinen Fall. Der Informant gilt als absolut zuverlässig. Die Beamten in Toronto öffnen Navaratnams Akte, rufen seine Freunde und seinen Bruder an. Wird Skandar immer noch vermisst? Keiner der Beamten hatte über die Jahre den Kontakt zur Familie gehalten. Sie wenden sich an die Kollegen des Morddezernats. So kam ich an den Fall, sagt Hank Itzenga. Von November 2012 an wird er die Sonderkommission Project Houston leiten. Abgeleitet von dem berühmten, fehlzitierten Notruf der Apollo-13-Mission Houston, wir haben ein Problem. In ihre Untersuchungen schließt die Sonderkommission auch Basir Faizi und Majid Kayan ein. Ihre Kollegen in Peel, Faizis Heimatbezirk, sind erleichtert. Jahrelang hatten sie vergebens versucht, die Kollegen in Toronto für die mögliche Verbindung zwischen Faizis und Navaratnams Verschwinden zu interessieren. Der vermeintliche Kannibale John Jacobs wird schließlich als James Alex Brunton identifiziert und verhaftet. Auf seinem Computer finden die Beamten Nacktfotos junger Sportler, die Brunton in Umkleidekabinen aufgenommen hat. Auf der Zambian Meat Website hat er offenbar Teenagern angeboten, sie für Nacktfotos zu bezahlen. Aber bezüglich dessen, was er dort angeblich gestanden hatte, also dass er einen Menschen getötet und gegessen hat, mussten wir nach 6 Monaten Ermittlungen feststellen, ach, der redet Mist. Gut ein halbes Jahr nach ihrer Gründung wird die Sonderkommission verkleinert. Itzenga geht zurück ins Morddezernat. Nach Bruntons Verhaftung im Mai 2013 hängten wir überall im Gay Village Plakate mit Fotos der Männer und der Bitte um Informationen auf, sagte Zenga. Einer der wenigen, die sich daraufhin bei der Polizei melden, ist ein Bekannter des vermissten Majid Hamid Kayan. Er erwähnt einen Bruce. Ja, den Nachnamen wisse er nicht. Er sagt, Kayan habe diesen Bruce im Internet getroffen. Und kurz bevor Hamid verschwunden sei, habe er davon gesprochen, campen zu gehen. Vielleicht wisse dieser Bruce mit wem? Die Beamten gehen den Hinweisen nicht nach. Es ist nicht die erste Nachlässigkeit, derer sie sich im Verlauf der verschiedenen Ermittlungen schuldig machen, schreibt die Richterin Gloria Epstein später in ihrem Untersuchungsbericht. Im Januar 2013, während der Ermittlungen im angeblichen Kannibalismusfall, sind die Ermittler der Sonderkommission Project Houston auf einen Internetnutzernamen gestoßen, der einen Zusammenhang mit dem Verschwinden der Männer nahelegte, Silver Fox 51. Basir Faizi hatte ihn auf einem Notizblock notiert. Dazu eine E-Mail-Adresse, silverfox51@hotmail.com. Dieselbe Adresse wurde etwas später auch auf Navaratnams Rechner gefunden. Die Ermittler versuchten, Silver Fox 51 mithilfe von Internet-Suchmaschinen zu identifizieren. Ein spezielles Erkennungsprogramm, das ihnen zur Verfügung stand, blieb ungenutzt und Silver Fox 51 unerkannt. Erst im September 2013, 8 Monate nach der Entdeckung in Faizis Notizblock, wird er identifiziert. Es ist Bruce MacArthur. Ein Detective konfrontiert MacArthur im November mit den Fotos der 3 vermissten Männer. Darüber hinaus, so wird Gloria Epstein später feststellen, habe er aber keinen Plan. Er hat sich weder Fragen notiert, noch die Houston-Akte speziell auf Hinweise auf Bruce MacArthur durchgesehen. Er weiß daher nicht, dass der Bekannte von Hamid Kayan die Ermittler auf einen Bruce hingewiesen hat und dass ein Freund von Basir Faizi sagte, Basir habe einen Bekannten gehabt, der Florist, Gärtner oder Landschaftsgärtner sei. Der Beamte hat MacArthur auch nicht auf eventuelle Vorstrafen überprüft und weiß darum nicht, dass er 10 Jahre zuvor wegen Körperverletzung verurteilt wurde. Ah, er kenne Skandanavaratnam, sagt MacArthur, aber er habe keine Ahnung, wo er sei. Als der Detective ihm Faizis Foto zeigt, leugnet MacArthur, ihn zu kennen. Der Detective fragt weder, wie es dann sein könne, dass Faizi MacArthurs Nutzernamen Silverfox51 auf einem Blog notiert hatte, noch hält er ihm entgegen, was aktenkundig war, dass MacArthur Faizi auf dem Datingportal Silver Daddies getroffen hat. Und als MacArthur bereitwillig zugibt, eine Beziehung mit Hamid Kayan gehabt zu haben, übersieht der Polizist die mögliche Verbindung zu dem Bruce aus dem Internet, den Kayans Bekannter erwähnt hatte. 5 Jahre später, 2018, werden die Ermittler sterbliche Überreste finden. Auf dem Grundstück der ahnungslosen Karen Fraser in Leaside, Toronto. Sie finden die Überreste von Skandanavaratnam, Abdul Basir Faizi, Angel Kinsman, von Sorosh Mahmoudi, 50, einem Flüchtling aus dem Iran, den seine Familie am 22. August 2015 als vermisst gemeldet hatte, so wie von Dean Lizovic, 43, einem bisexuellen, wohnungslosen Sexarbeiter, der im April 2016 verschwand und nie als vermisst gemeldet wurde. Kirushna Kumar Kanagaratnam, 37, einem Flüchtling aus Sri Lanka, verschwunden 2015 und nie als vermisst gemeldet. Und Selim Esen, 43, Ende April 2017 vermisst gemeldet, 2 Wochen nachdem er zuletzt gesehen worden und nicht zu einem Bewerbungsgespräch erschienen war. MacArthur hat sie zerstückelt und in den Blumenkübeln vergraben. Die sterblichen Überreste von Hamid Kayan findet die Polizei schließlich in einer Schlucht in der Nähe des Grundstücks. Andrew Kinsman als nächstes Opfer zu wählen, von seiner Routine abzuweichen, war MacArthurs großer Fehler, sagt Detective Hank Itzinger. Er wolle nicht mit dem Finger auf einzelne Opfer zeigen, aber die anderen Vermissten seien für die Ermittler schwierige Fälle gewesen. Ein paar der Vermissten hatten keinen festen Wohnsitz, andere hatten Alkohol- oder Drogenprobleme, einige führten ein Doppelleben, waren teils mit dem Gesetz in Konflikt geraten oder litten an Depressionen. Ihre scheinbare Instabilität machte es den Polizisten leichter, ihr Verschwinden als für sie normal abzuwerten. Als Teil oder Konsequenz ihres alles in allem instabil erscheinenden Lebens. Die Opfer waren auf vielfache Art marginalisiert und verwundbar, schreibt Gloria Epstein in ihrem Untersuchungsbericht. Aber Ziel muss selbstverständlich sein, dass niemand aufgrund seiner Marginalisierung und Verwundbarkeit geringfügiger behandelt wird, ganz gleich, ob die auf sexueller Orientierung basieren, auf geschlechtlicher Identität, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Einwandererstatus, auf Wohnungsunsicherheit oder Wohnungslosigkeit, auf sozioökonomischem Status, psychischer Gesundheit oder aus einer Kombination all dieser Dinge. Dass Andrew Kinsman für die Ermittler zum Opfer mit Priorität wurde, schreibt Hank Itzinger, wie selbstverständlich Kinsmans Status und der schnellen Reaktion seiner Freunde zu. Als Manager des Apartmenthauses waren eine Menge Leute von ihm abhängig. Er hatte ein paar Termine, die er nicht einhielt. Er hatte einen Job, zu dem er nicht mehr erschien. Also habe die Gemeinde wirklich reagiert. Sie meldete ihn innerhalb von 3 Tagen als vermisst. Und einer machte tatsächlich ein paar Suchplakate und hängte sie auch. Auch Gloria Epstein kommt im Bericht zu dem Schluss, dass es vor allem das Verdienst von Kinsmans Freunden war, dass die Polizei sein Verschwinden ernst nahm. Ohne die Polizei mit dieser Beobachtung in den anderen, weniger prominenten Fällen zu entlasten. Im Gegenteil, Die Intensität der Ermittlungen in vermissten Fällen sollte nicht davon abhängig sein, wer am lautesten Alarm schlägt. Und doch war es so. Nach Kinsmans Verschwinden gründete die Polizei eine neue Ermittlungskommission, Project Prisma. Die Ermittler um Hank Itzinger beschlossen, die Aufzeichnungen der Überwachungskameras der Nachbarhäuser anzusehen, ohne zu wissen, wonach sie suchten. Den Beamten fiel ein Kombi auf, ein weinroter Dodge Caravan, der scheinbar zweimal um den Apartmentblock fuhr. Das machte ihn verdächtig. Erst später haben wir erkannt, dass es zwei verschiedene Dodge Caravan waren, sagte Zinger. Ein glücklicher Fehler, der dazu führte, dass sie hunderte Stunden von Videoaufzeichnungen nach dem verdächtigen Dodge durchsahen. So erkannten sie Andrew Kinsman, wie er an der Ecke seines Apartmentblocks in den Wagen stieg, um kurz nach 15 Uhr an jenem 26. Juni 2017. Das Nummernschild war nicht zu erkennen, aber ein paar Eigenarten des Wagens, die Zierleisten an den Seiten, die Felgen mit 5 Speichen, die Dachreling. Von einem Dodge-Händler erfuhren sie, dass es ein Modell wohl aus dem Jahr 2004 sein musste. Die Anfrage beim Verkehrsministerium ergab 6.181 weinrote Dodge Caravan aus den Jahren 2003 bis 2006 sind in Toronto und im Umland registriert. Es ist dort, so scheint es, das beliebteste Auto. Und weinrot die beliebteste Farbe. Ein nahezu aussichtsloses Unterfangen, den Besitzer dieses einen weinroten Dodge Caravan zu finden. Wäre da nicht eine handschriftliche Notiz gewesen, die Andrew Kinsman offenbar vor seinem Verschwinden an den Kühlschrank gepinnt hatte? Bruce, 3 Uhr nachmittags. Nur 5 der 6.181 roten Dodge Caravan waren registriert auf einen Bruce. Einer von ihnen war Bruce MacArthur. Bei der Überprüfung seiner Personalien fanden die Polizisten nicht nur seine Verurteilung wegen des Überfalls auf Mark Henderson. Im Juni 2016 hatte ein weiterer Mann ihn angezeigt. MacArthur habe ihn beim Sex in dessen Auto, einem Dodge Caravan, nahezu bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Was dann geschah, ist tatsächlich ein Beispiel für Voreingenommenheit, sagt Hank Itzinger. Das Opfer hatte gleich nach dem Angriff, noch vom Parkplatz aus, 9-11 angerufen und gesagt, dieser Kerl hat versucht, mich in seinem Auto umzubringen. Und dann marschiert MacArthur auf die Polizeistation und sagt, hey, ich glaube, ihr sucht nach mir. Darum sei es besser, dass er Ihnen seine Version der Geschichte erzähle, sagte MacArthur den Polizisten damals. Ich hab gedacht, der mag's auf die harte Tour. Das Würgen sei einvernehmlich gewesen. Die Beamten ließen ihn ohne Anzeige gehen. Wäre das Opfer eine Frau gewesen, hättet ihr dann auch geglaubt, dass sie einverstanden war, dass er sie fast zu Tode wirkte? Fragte Itzinger seine Beamten damals. Diesen Kerl müssen wir uns dringend genauer ansehen, entschied Itzinger und ordnete im September 2017 die Überwachung MacArthurs an. Den Dodge hatte er im August abgestoßen, gleich nachdem die Polizei öffentlich angekündigt hatte, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Die Beamten fanden den Wagen auf einem Schrottplatz außerhalb Torontos und darin Blut und andere Körperflüssigkeiten. Ein DNA-Vergleich im November ergab, es war Andrew Kinsmans Blut und sein Sperma. Im Dezember schlichen sich Beamte in MacArthurs Apartment und kopierten einen Teil seiner Computerdateien. Nach 5 Wochen des Suchens, am 17. Januar 2018, einem Mittwoch, fanden sie Fotos von Andrew Kinsman. Er ist nackt. Seine Augen sind geschlossen. Er hat Würgemale, um seinen Hals ein Strick mit einer Eisenstange festgedreht. Offenbar ist Kinsman tot. Aber kein Pathologe der Welt hätte uns das vor Gericht bestätigt, sagt Itzinger. Sie beschlossen, MacArthur an dem folgenden Samstag zu verhaften. Aber wir brauchten noch Durchsuchungsbefehle für all die Grundstücke, auf denen MacArthur als Gärtner arbeitete, sagte der Detective. Zu dem Zeitpunkt hatte die Polizei keine Ahnung, wo die Opfer sind. Es ist so gut wie unmöglich, jemanden wegen Mordes zu verurteilen, wenn du keine Leiche hast. Er wies die Kollegen von der Überwachung an, mit dem Zugriff zu warten, es sei denn, MacArthur nehme jemanden mit in sein Apartment. Und klar, was macht der? Am Donnerstagmorgen holt er den Kerl ab, mit dem er sich schon eine Weile trifft, und verschwindet mit ihm in die Wohnung. Als Polizisten das Apartment kurz darauf stürmten, fanden sie den Mann ans Bett gefesselt an der Grenze zwischen Leben und Tod. Er wäre an diesem Morgen Nummer 9 geworden, sagte Zinger. MacArthur hatte für jedes Opfer einen Ordner auf seinem Computer angelegt, mit Fotos, Suchplakaten und Zeitungsausschnitten. Es gab auch schon einen Ordner mit dem Namen von Opfer Nummer 9. Noch am selben Tag stehen Polizisten vor Karen Frasers Tür und weisen sie an, ihr Haus zu verlassen. Ihr Haus ist jetzt Tatort. Sie und ihr Partner haben 5 Minuten. Das heißt, Sachen packen, die 9 Katzen ins Schlafzimmer locken und einsperren, bis sie eine Notunterkunft für sie finden. Wann Fraser und ihr Lebenspartner Ron Smith zurückkehren können, kann ihnen niemand sagen. Ermittler in Schutzanzügen fallen in Haus und Garten ein, sichern Blumenkübel, stellen Zelte auf, tauen die hartgefrorene Erde mit Maschinen an. Es ist ein besonders kalter kanadischer Winter. Journalistenteams stellen gegenüber dem Haus Kameras und Mikrofone auf. Beamte durchsuchen die Garage und das Grundstück mit Kadaverhunden. Sie werden fündig. Detective Zinger sagt, nachdem sie angefangen hätten, die Erde in den Blumenkübeln abzutauen, hätten sie die Kübel nicht mal röntgen müssen, um zu wissen, was drin war. Sie konnten es riechen. 22 Tage bleiben Karen Fraser und Ron Smith aus ihrem Haus ausgesperrt. Sie haben bis heute Mühe, es wieder zu ihrem Zuhause zu machen. MacArthur hat uns enteignet, sagt Fraser. Sie und Ron stellten eine Lampe auf der Veranda auf und zündeten sie 1,5 Jahre lang jeden Abend an, im Gedenken an die Opfer. Und auch, damit die Nachbarn und die Touristen, wie Fraser sie nennt, die Männer nicht vergessen. Es kommen noch immer viele zum Glotzen, die fahren extra langsam am Haus vorbei und grinsen auf diese spezielle Art herüber. Eine Nachbarin verletzte Karen Fraser mit der Frage, seit wann wusstet ihr, was er in eurer Garage versteckt? Es plagt sie, dass sie und Ron keinen Schimmer hatten. Sie versteht nicht, warum. Es hat nie gerochen, auch in den warmen Monaten nicht. Warum hat es nicht gerochen? Manchmal, wenn er keine Zeit hatte, bat MacArthur sie, seine Pflanzen in den Töpfen zu gießen. Ich goss die Opfer, sagt Fraser. Sie weiß jetzt, er quälte und erwürgte die Männer in seinem Schlafzimmer, auf seinem Bett. Bei MacArthurs Weihnachtsfeier 2015 oder 2016 legten Ron und ich unsere Mäntel auf diesem Bett ab, wie es hier üblich ist. Am 8. Februar 2019 wird Bruce MacArthur vor dem obersten Gerichtshof von Ontario in Toronto wegen 8-fachen Mordes zu 8-mal lebenslänglich verurteilt. MacArthur, der sich in den polizeilichen Vernehmungen in Smalltalk geflüchtet und zu seinen Taten geschwiegen hat, gesteht vor Gericht alle 8 Morde. Sicher war keiner darüber so froh wie der Kerl, den wir in letzter Sekunde vor ihm gerettet haben, sagt Detective Itzinger. MacArthurs Geständnis ersparte ihm, in den Zeugenstand treten zu müssen. Der Mann ist verheiratet, er hat Kinder. Seine Familie weiß bis heute nicht, was er durchgemacht hat oder auch nur, dass er schwul ist. MacArthur hat sich nie zu seinen Motiven geäußert. Jeder der Experten sah etwas anderes in ihm, sagt Itzinger. Einer, der MacArthur nie gesehen hatte, erklärte ihn zum Psychopathen. Ein anderer glaubte, MacArthurs Bedürfnis nach extremer Anpassung und in der Folge seine Selbstverleugnung hätten zu einem psychischen Überdruck geführt, der sich in den Morden entlud. Itzinger hält ihn für einen sexuellen Sadisten. Die Art, wie er seine Opfer offenbar getötet hat, legt das nahe. Vermutlich würgte er sie erst, schnürte ihnen die Luft ab bis zur Bewusstlosigkeit. Dann legte er ihnen einen Strick um den Hals, versehen mit einem Knoten, in dem eine Eisenstange zum Zudrehen steckte. Er ließ sie jeweils kurz zurückkommen, um sie danach aufs Neue zu würgen und schließlich zu töten. Er brachte sie unter dem Vorwand, Sex mit ihnen haben zu wollen, in eine verletzliche Position, sagte Zinger. Und nutzte ihr Vertrauen und ihre Verletzlichkeit, um sie zu quälen und zu töten. Der Gedanke daran macht Itzinger immer noch wütend. Hank Itzinger will seine und die Arbeit seiner Kollegen anerkannt sehen. Basierend auf Schätzungen des FBI können wir davon ausgehen, dass zu jeder Zeit 200 Serienmörder in Kanada unterwegs sind. Einen davon tatsächlich zu fassen, nachdem er 8 Menschen ermordet hat, das ist verflucht gut. Singer sagt nicht nur 8 Leute, aber er fügt an, in den USA packen sie die meist nach 50 oder 60 Opfern. Das wird ihm bei all der Kritik zu oft vergessen. Yeah, ihr solltet ihn viel früher gefasst haben. Hey, wisst ihr was, sagt er, das war ein verfluchtes Glück, dass wir ihn überhaupt gefasst haben. Es ist nicht so, dass Itzinger nicht sehen kann oder will, dass die Polizei in den 8 Jahren, in denen immer mehr Männer aus dem Umfeld des Gay Village verschwanden, Fehler gemacht hat. Es existieren nur 2 Wirklichkeiten nebeneinander, die des Detectives, der Personal, Zeit und Geld eingesetzt, also seinem Ermessen nach alles getan hat, um die Männer zu finden, und die Wirklichkeit, die der Untersuchungsbericht offenbarte, dass alles nicht reicht, wenn es nicht oder nicht ausreichend koordiniert wird. Die Richterin Gloria Epstein kommt in ihrem Bericht zu dem Schluss, dass die zeitweise fatale Nachlässigkeit der 51st Division und der verschiedenen Ermittlerteams nicht auf einer grundsätzlichen Voreingenommenheit gegenüber der Schwulengemeinschaft gründete und nicht auf Gleichgültigkeit. Zwar sei es so, dass Verbrechen, die gegenüber Mitgliedern von Randgruppen verübt werden, tatsächlich oft weniger Aufmerksamkeit erführen und dass die Gemeinde ein tiefes Misstrauen gegenüber der Polizei hege, basierend auf langjähriger Erfahrung. Aber an den Ermittlungsfehlern in den vermissten Fällen des Gay Village sei hauptsächlich institutionelle Behäbigkeit schuld, kombiniert mit einem Mangel an Transparenz, ein systemisches Versagen. Als MacArthur in seiner Zelle einen Beitrag im Fernsehen sah, wie Karen Fraser und Ron Smith nach dem Prozess eine Reinigungszeremonie für ihr Heim abhielten, habe er anschließend seinen Sohn gefragt, was war denn da bei Karen los? Eine Reinigungszeremonie, wofür denn das? MacArthurs Sohn hat es Karen Fraser erzählt. Sie sagt, der Sohn sei so fassungslos gewesen wie sie. Hank Itzinger besucht Fraser und Smith alle paar Monate und trinkt mit ihnen Kaffee im Garten. Sie haben Gedenkbäume gepflanzt für jedes Opfer. Sie halten mit der Gemeinde Gedenkfeiern ab, erzählt er. Es ist einfach schön, mit ihnen da zu sitzen und über alles Mögliche zu reden, ihnen zu helfen, zu einer Art Normalität zurückzufinden, soweit das eben geht. Zwar sehr traumatisierend. Ich glaube nicht, dass sie jemals darüber hinwegkommen werden, aber es tue gut, dort zu sitzen, sich etwas Raum zurückzuerobern, auch für ihn selbst.
Wer noch mehr Stern Crime hören, lesen und streamen möchte, dem empfehlen wir Stern Crime Plus. Hier finden Sie aufwendig recherchierte und sensibel erzählte True Crime Geschichten sowie Interviews mit Experten und Ermittlern. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de. /crimeplus.